Happy Shooting, Folge 886, Backside Illuminated Film. Die heutige Folge wird euch präsentiert von...
Vom 23. Februar.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, schönen guten Tag, lieber Chris.
Ja, ja, und der 23. ist ein wichtiges Datum.
Ui, ui.
Der ist 30. aber so.
Ja.
Ist aber so.
Selten war er wichtiger. So ist das.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Jo, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin Chris.
Ich bin der Boris.
Und wir reden heute über Fotografie und die aktuellen News und Themen und was uns gerade so umtreibt in diesem Bereich. Und ja, das tun wir auf happyshooting.de, das tun wir bei euch im Podcast-Player, das tun wir live auf YouTube, auf Twitch und per Audiostream. Wer da mitmachen möchte, kann auch gerne hier im Slack mitkommentieren oder in den diversen Video-Outlets auf YouTube und Twitch. Wir sind überall. Überall. Und heute ist der Dienstag, der 18. Februar und wir sind live und dann ab Donnerstag wie immer in der Konserve.
Jawohl.
Steigen wir mal bei unseren Kommentaren ein, weil wir haben ja hier hübsche Kommentare und euer Feedback habt ihr reichlich abgegeben auf happyshooting.de/hi zu diversen Themen, unter anderem zum Thema, ja, du hattest letztes Mal das Thema KI kurz angerissen im Arbeitsumfeld, was ja so peripher mit unserem Thema hier zu tun hat, aber Fotografie, KI, das ist schon, also...
Es rutschte rein in das Thema, weil es in meinem konkreten Fall tatsächlich um Bildanalyse geht, aber eben, also Fotoanalyse mit Hilfe einer KI, aber eben so weitreichend... nach dem Motto, wenn du irgendwo gearbeitet hast auf einer Baustelle, dann mach halt ein Foto von der Baustelle und die KI schreibt auf, was du da gemacht hast und welche Tätigkeiten du ausgeführt hast und so weiter. Und
also Fotoanalyse mit einem bestimmten Ziel.
Genau. Und mein Frust dabei ist eben, dass da selbstverständlich Dinge rauskommen, die plausibel aussehen und klingen, aber natürlich nichts mit der Realität zu tun haben müssen, weil... Wenn du ein ausgehobenes Loch mit einer Folie drinne fotografierst, dann weiß die KI nicht, ob das Loch schon vor einer Woche ausgebuddelt wurde und heute nur die Folie gelegt wurde. Woher? Das wüsste nicht mal ein Mensch, wenn du das Foto dieser Person zeigst. Mhm. Und insofern sind das alles solche Taschenspielertricks, mit denen aber gerade aktiv und aggressiv Marketing gemacht wird und ich auf der Seite in der Softwareentwicklung einfach immer mit dem Kopf schüttle an dieser Stelle. Das ist ein bisschen frustrierend. Und vielen Dank für euer Feedback. Ich habe auch noch ein Gesprächsangebot bekommen. Da werde ich am Freitag noch mal ein bisschen telefonieren. Da freue ich mich auch schon drauf. Macht gerne weiter mit dem Feedback in diesem Thema. Wenn ihr aus Anwendersicht im Bereich mit der KI zu tun habt und begeistert oder frustriert seid, also beides interessiert mich, wobei mich da mehr tatsächlich das Business-Umfeld, also wirklich Arbeitseinsatz und Erleichterung und Hilfe interessiert. Wo wurden euch Dinge versprochen, die nicht gehalten werden? Oder wo werden sie tatsächlich gehalten? Und was ist tatsächlich hilfreich für euch? Interessiert mich wirklich. Muss nicht aus dem Bereich der Fotografie kommen. Alles interessiert mich. Und Uwe hat hier zum Beispiel auch geschrieben, dass er eben aus dem Bereich der Softwareentwicklung kommt, wenn auch eher Inhouse-Projekte. Und er versteht mich da sehr, sehr gut mit meinem Frust in diesem KI-Hype. Und sagt, KI ist quasi die neue Blockchain, das muss überall rein, obwohl kaum einer sagen kann, welches konkrete Problem überhaupt gelöst werden soll. Und er schreibt weiter, die Leute träumen sich da irgendwelche Wunderlösungen zusammen, die dann magisch alle Problemchen automatisch lösen sollen. Oftmals Problemchen, die eher an der MI, also der menschlichen Intelligenz, oder besser deren temporäre Abwesenheit liegen, weil einfach schlampig gearbeitet wird. Also nach dem Motto, ich will nicht arbeiten oder nicht richtig arbeiten und die KI soll es dann gerade ziehen. Und er sagt, er befürchtet, das müssen wir noch eine Weile aushalten, mindestens bis die Blase platzt. Aber bei den Milliarden, die da gerade versenkt werden, kann das nicht mehr ewig dauern. Mhm. Das ist ja immer so dieser Hype-Cycle. Ne? Erst geht das hoch, dann platzt es wieder und dann kommt plötzlich sinnvolle Anwendung. Und ich glaube, da sind wir noch nicht ganz.
der Gartner Hype Cycle. Und Arne schreibt dann was, er hätte noch eine sinnvolle Anwendung, zum Beispiel beim Thema Predictive Maintenance. Wir kippen die Daten aus der Gebäudetechnik in eine KI und die KI sagt uns, dass möglicherweise Lüftermotor XY demnächst ausfällt. Dann können wir den Lüfter in eine engmaschigere Wartung nehmen. Gute Idee, um Ressourcen zu sparen, wollen wir den Motor ja nicht zu früh austauschen. Das weiß ich tatsächlich, dass das zum Beispiel in der Chip-Herstellung so ähnlich funktioniert. Und zwar da, wo Flash-Memory gemacht wird, weil das sind ja Riesenanlagen, die das Zeug raushauen wie nichts Gutes. Und da sind wohl die Margen auch nicht so riesig. Das heißt, die müssen tatsächlich jede Möglichkeit finden, um diese Dinge zu reparieren, diese Maschinen, wenn da irgendwas passieren sollte. Mhm. Und die machen das mit. Zumindest einige der Hersteller dort machen das über Ton. Die haben da Mikrofone überall. Und da werden quasi die Geräusche, die Maschine so macht, überwacht. Und wenn sich da was ändert, dann merkt das die KI und sagt, hier könnte oder vielleicht sogar, ne, wieso, kennst du ja so Automechaniker, die hören sich einen Motor an und wissen sofort, was kaputt ist. Sowas Ähnliches kann ich mir da auch vorstellen. Dann sagt er, ja, der Vortriebsmotor hier, der macht demnächst die Biege. Guck mal, dass ihr da irgendwie einen Ersatz da liegen habt. Na gut.
Ja, das sind dann aber wieder Spezialanwendungen, die ja auch darauf trainiert sind. Und bei der KI, worüber wir gerade alle so abhypen, das sind ja eigentlich Large Language Models und eben Computer Vision, also
genau.
KI sehen.
Von Detlef haben wir noch ein Follow-up. Der hatte uns ja diese Sache mit der stählernen Karte, wo wir uns dann ein bisschen drüber unterhalten haben, noch gesagt. Er schreibt dazu Folge 885. Hi, das Thema mit den stählernen SD-Karten hat es wohl in sich. Okay, keiner von euch ist eingeschnappt wegen meiner Meckerei, war ja auch nur halb ernst. Jetzt mal im Ernst. Ich finde diese Art Karten schon deshalb eine Kaufoption, weil jedes nicht unter die Leute gebrachte Stück Kunststoff weniger Plastikmüll bedeutet, auch wenn es nur im Grammbereich ist, aus Prinzip in Großbuchstaben. Und jetzt kommt's. Und als Stahlbaukonstrukteur liebe ich diesen genialen Werkstoff natürlich besonders. Daher wie
sehr
der Hase.
Sehr gut.
Jetzt haben wir das verstanden.
Ja.
Brauchen wir auch nichts mehr dazu sagen. Ne? Das ist schon okay. Jetzt kriegst du noch eine Abreibung von Ike.
Keine Abreibung. Eine sehr gute Ergänzung.
Genau, zu OM3. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Das sagt das entscheidende Feature der OM3. Hast du nur am Rand behandelt, dass Creative Dial. Ich habe das Gefühl, so ganz hast du das Konzept der Kamera nicht verstanden. Klar, du bist nicht die Zielgruppe dafür, ich auch nicht. Die Kamera soll ja kein neues Topmodell sein. Die Kamera zielt ja ganz klar auf den Retro-Markt und die vielen Fans der Pen-F durch das Creative Dial auch in Richtung JPEG-Fotografen. Das ist ja gerade ein Hype und Fujifilm ist ja sehr erfolgreich in diesem Kundensegment. Eine Pen-F2 mit aktueller Technik wurde ja schon lange gefordert. Nun ist es keine Pen-F im Rangefinder-Style geworden, sondern eine OM3 im SLR-Look. Mhm. Ich finde es gut, dass hier keine abgespeckte Technik genutzt wurde, sondern bis wenige Ausnahmen die Technik aus dem Topmodell übernommen wurde. Dadurch wird sie dann natürlich teurer, aber die Alternative wäre, ältere Technik zu nutzen, um dann 300 Euro günstiger zu sein. Das hätte dann auch wieder keiner verstanden. Werde ich sie kaufen? Nein, bin da nicht die Zielgruppe. Ich würde mir eher eine zweite OM1-Variante kaufen. So, das war mal
also
das
zu dem Kreativwahlrad vorne ist korrekt. Ich hatte es erwähnt, bin aber nicht im Detail darauf eingegangen, weil ich es schlicht nicht kenne. Also da hätte ich dann auch nur Falsches sagen können. Ich hatte da nur gelesen, dass einige enttäuscht waren, dass es wohl eingeschränkt ist im Vergleich zu den Pen. Also wohl weniger Möglichkeiten geben soll als bei der Pen. Aber ja, natürlich ist das eines der Feature. Deswegen wird das in dem Bericht noch immer erwähnt, dass es dieses Rädchen da vorne gibt. Für mich könnte es fast nicht egaler sein, weil ich in der Regel sowieso in RAW fotografiere. Deswegen ist das ein bisschen von mir auf andere gedacht gewesen. Also insofern danke schon mal für das nochmal klarstellen. Ja, für JPEG und sowas, ähnlich wie eben bei der Fuji mit diesen Rezepten, die ja auch für die JPEG-Versionen dann sind, ist ein sehr, sehr großer Markt. Also
so, dann hat er noch was zu den neuen OM-Objektiven, über die wir auch gesprochen haben. Eine überarbeitete, wettergeschützte Version der 1.8 war schon lange von den Nutzern gewünscht. Ja. Das alte 25er hat kein Fokusklatsch, das 17er hatte die Klatsch, dann, das ja, ist also dieses
das Ebenchen. Das kann ich abkürzen. Ich dachte, ich hätte beide Objektive mal hier gehabt, als ich das damals getestet hatte, aber wahrscheinlich hatte ich das 17er da mit der Klatsch, weil ich fand das total praktisch und die Objektive, die ich dann gekauft hatte, hatten das auch. Tatsächlich ist es so, dass es in der Regel die Pro-Objektive haben. Das ist so ein Merkmal, dass sie das haben. Deswegen finde ich es auch schade, dass das Zoom es dann wieder nicht hat. Ich glaube aber, es ist kein ausgezeichnetes Pro, aber da lehne ich mich jetzt auch gerade aus meinem Gedankenfenster raus. Und ich dachte, das 25 mm hätte die Klatsch dann auch gehabt. Das ist dann aber eine Fehlschaltung in meinem Gehirn gewesen. Also danke dafürs Korrigieren. Dennoch schade, wenn die 17er das mal hatte und jetzt nicht mehr hat. Ja, ist ein bisschen blöd, aber du hast recht. Wetterschutz ist natürlich gefordert. Das ist auch so ein Feature, was ich eigentlich immer fast ignoriere in diesen Meldungen, weil also wir sind schon draußen im Regen unterwegs gewesen und haben Fotos gemacht mit Objektiven. Da war noch gar kein Marketing von Wetterschutz. Und ja, deswegen sehe ich das immer nicht ganz so dramatisch. Aber es soll ja auch Leute geben, die in härteren Bedingungen unterwegs sind und die freuen sich dann.
Ja, genau, und der Andreas hat auch noch mal...
Achso, und die Geschichte, das muss ich unbedingt klarstellen. Die hatten selbstverständlich ein Bajonett. Das habe ich tatsächlich überhaupt nicht geschnallt. Die hatten ein Bajonett, aber es war halt nie eine Streulichtblende dabei. Und im Zubehörmarkt gab es dann halt haufenweise günstige Streulichtblenden, die du vorne draufgeschraubt hast. Die haben dann das Gewinde genutzt. Also aus Metall teilweise auch, also richtig schicke Dinger. Aber selbstverständlich hätte man auch ein Bajonett nutzen können. Also da danke für die Korrektur an dieser Stelle.
Genau, und danke auch an Andreas, der hat nämlich wegen dem Olympus 17 geschrieben, dass die Klatsch dort vorhanden ist. Sehr so, das waren sie, eure Einwürfe, happyshooting.de/hi, schreibt und uns da rein.
Das finde ich gerade so geil. Also hört nicht auf damit.
Interaktion ist immer super.
Genau, wenn hier einer von uns Unsinn erzählt oder nur Halbwahrheit.
Vielleicht
oder
sollten so wir etwas, einfach mehr Unsinn erzählen, damit dann die Leute mal aufwachen.
Mach das bitte. Also das ist wirklich, finde ich das super. So macht das Spaß. So mit so macht euch. Das Spaß. Genau, gemeinsam. Schön.
Tja. Übrigens noch ein Tipp von Olaf, der schreibt ja nämlich im YouTube-Kommentar, ein Foto vor Arbeitsbeginn, eins nachher, damit sollte doch eine KI was anfangen können.
Das sind genau die Gedanken, die du dann aus dem Kollegenumfeld hörst. Aber denk das mal weiter. Und ja, mehr sage ich dazu
jetzt mal nicht. Ja, wir haben heute Dienstag, den 18. Februar. Am Sonntag ist Wahl, Bundestagswahl. Ich wollte an dieser Stelle völlig ohne, dass das jetzt ein Fotothema wäre, einfach mal schön darauf hinweisen, Leute, geht wählen. Und guckt euch vielleicht auch nochmal, wir verlinken das Thema Erst- und Zweitstimme an, weil das tatsächlich ja sich im Wahlrecht ein bisschen geändert hat und weil das dieses Mal möglicherweise tatsächlich sinnvoll wäre, wenn man an der einen oder anderen Stelle strategisch wählt. Aber dafür gibt es gute Quellen, da gibt es zum Beispiel überhaupt mal so eine Erklärung nochmal, was Erst- und Zweitstimme ist, ne? Erststimme für den Kandidaten, für die Kandidatin, Zweitstimme für die Partei. Und es gibt auch eine sehr gute wissenschaftliche Prognose nach Wahlkreisen, wo da Kandidatinnen, Kandidaten stehen im Vergleich mit Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Und da kann man sich schon relativ genau angucken, wie wahrscheinlich es ist, dass der Lieblingskandidat reinkommt oder und so weiter. Und das dann auch für die eigene Wahlentscheidung nutzen kann. Wählt demokratische Parteien, besonders die Parteien, das sage ich jetzt, ne? Besonders die Parteien, die nicht irgendwo vielleicht unserer Demokratie schaden wollen. Es steht was auf dem Spiel. Und die dann am Sonntag nicht können, bitte macht wenigstens Briefwahl. Briefwahlunterlagen könnt ihr noch bis zum 21. Februar 15 Uhr bei der Gemeinde beantragen. Das ist, glaube ich, offiziell. Das kann man dann auch dann irgendwie alles direkt im Amt erledigen, falls man am Sonntag nicht da ist. Die Unterlagen sollen am Wahltag bis spätestens 18 Uhr im Wahllokal sein oder müssen, also am 23. Das heißt, wenn ihr der Post nicht traut, könnt ihr sie auch einfach dahin bringen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, den wissen auch viele nicht. Auch wenn ihr Briefwahl beantragt habt und das dann irgendwie wegen Post oder sonst was vielleicht ein bisschen zäh ist, könnt ihr trotzdem einfach am Sonntag ins Wahllokal gehen und wählen. Ihr seid dann nicht verpflichtet, die Briefwahl zu tun. Nun ja.
Ganz
genau. Also tut das. Tut das, macht keine Dummheiten. Und
ich möchte noch etwas ganz deutlich ergänzen. Es gibt niemals die eine Partei, die alles genauso macht, wie wir uns das vorstellen, dass es gut laufen wird. Das gibt es nicht. Weil ich hier gerade lese, was wähle ich denn jetzt, Pest oder Cholera? Ich glaube, unsere Entscheidungsmöglichkeit ist viel, viel breiter gespannt. Wir können uns entweder entscheiden, dem USA-Vorbild zu folgen und Parteien zu wählen, die gegen Meinungsfreiheiten sind, die gegen die Freiheit sind, die gegen Vielfalt sind, die gegen Forschung und Entwicklung sind und die eher auf Falschinformation und Bauchgefühl setzen und auf weitere Verteilung des Kapitals an die Spitzenposition. Oder wir wählen Parteien, die das genaue Gegenteil wollen. Und das genaue, exakte, 100%ige Gegenteil, nämlich alles Vermögen gleichmäßig zu verteilen, das wird es halt nicht geben. Also davon müssen wir uns jetzt mal frei machen. Aber es gibt eben doch eine größere Spanne als Pest oder Cholera. Und ich kann nur den dringenden Appell an euch richten und sagen, seid auch kompromissbereit und schaut auf die großen Punkte, schaut euch gerne die Wahlprogramme an, es steht da alles drin und wählt nichts, was irgendwie gegen die Freiheit anderer geht. Wählt nicht rechts, entscheidet euch für die Demokratie und Demokratie gibt es nur, wenn man mitmacht. Also die Demokratie ist nichts, was irgendwo steht und dann ist das so, sondern Demokratie heißt, wir alle müssen da aktiv werden und müssen uns wehren. Bitte, bitte tut das.
Ja. Und für mich
ist, ich habe im Augenblick echt Angst.
Für mich ist ein ganz guter Kompass für meine Wahlentscheidung. Was ich kürzlich gelesen habe, ich habe es jetzt nicht wörtlich da, aber letztendlich heißt es, wählt nicht so, als ob ihr in 20 Jahren stinkreich seid, sondern wählt so, als ob ihr in 20 Jahren behindert seid, krank seid, arbeitslos seid. Weil die Chance, dass das Letztere eintritt, ist höher als das,
sehr viel höher
als das Erstere. Ne?
Ganz genau. Insofern, und das Schöne ist, sollte man trotzdem stinkreich werden, dann geht es einem deswegen ja nicht schlechter, weil man ist ja dann immer noch stinkreich und hat trotzdem eine Politik am Start, die sich vielleicht um uns auch kümmern möchte. Also,
tja.
Bitte,
also,
bitte, bitte.
Geht wählen, selbst wenn nicht die perfekte Option dabei ist. Es gilt auch, gewisse Optionen zu verhindern.
Ganz genau.
Gut. Weiter im Text.
Vielen Dank.
Ja. Kurzes Workshop-Update. Seewerkstatt. Habe ich heute noch mal dran gearbeitet. Es wird immer besser. Im März ein Platz frei. April Einstiegs ins Analoge. Noch 3 Plätze frei. Heute haben wir wieder ein paar Analog-Themen übrigens. Und nochmal ein Hinweis ganz besonders auf die 2 Workshops im Juli und August. Happy Shooting Licht im Juli hat 8 Plätze frei und August Happy Shooting Mensch hat auch noch 8 Plätze frei. Das sind, ich sag mal so unsere Klassiker, weil sowohl Licht ist wichtig in der Fotografie, also Licht erkennen, Licht sehen, Licht beeinflussen, Licht nutzen, künstliches oder nicht künstliches und der Mensch-Workshop, naja, Menschen vor der Kamera, das ist immer ein Spezialfall und deshalb sollte man da möglicherweise auch ein bisschen was drüber wissen.
Spezial sicherlich, aber ein Fall, der halt sehr, sehr häufig vorkommt. Also oft hat man halt dann die Aussage, Mensch, du hast doch so eine tolle Kamera, kannst du nicht unseren Geburtstag fotografieren oder kannst du nicht zu unserer Silberhochzeit kommen oder so? Und was machst du denn dann? Und es gibt eben ein paar ganz gute Herangehensweisen an so etwas, auch wenn man das noch nicht so regelmäßig gemacht hat. Und über solche Dinge sprechen wir gerne. Da kriegt ihr Tipps und Tricks an die Hand, wie ihr eben vielleicht doch ein schönes Foto von den Personen macht und beim Lichtworkshop eben auch wenn es denn mal nötig ist, auch mit Blitzlicht arbeiten könnt und damit schöne Effekte hinkriegt, wie ihr mit Dauerlicht arbeiten könnt. Oder eben, wie ihr auch lernt zu sehen, welches Licht ihr denn habt und wie ihr vielleicht schon mit einer leichten Positionsänderung ein viel, viel besseres Ergebnis erzielen könnt. Also das würde mich sehr, sehr freuen, wenn die stattfinden. Kommt gerne dazu, weil ich glaube, das sind so ein bisschen so diese Brot- und Butter-Dinger. Wenn man die beherrscht, dann läuft's.
Ja. Gut. Kommen wir zu den News. Wir haben wieder ein paar bunte Neuigkeiten. Zum einen hat sich Zeiss wieder gemeldet.
Zeiss hat sich zurückgemeldet. Ja, die hatten Fotoobjektive gemacht. Und jetzt waren sie dann weg und haben sich hauptsächlich auf den Filmbereich konzentriert. Und jetzt wollen sie wieder zurückkommen, so heißt es, und wollen wieder Fotoobjektive anbieten aus der Otus-Reihe. Auch eher hochpreisig und hochqualitativ. Ne? Also sehr, sehr feines Glas in sehr, sehr feinen Gehäusen. Und vermutet werden da Festbrennweiten. Da gibt es eben ja die klassischen Festbrennweiten 185 und 35.
Also die Bilder auf der Website sind nicht diese Objektive. Die sind alle
noch, das sind die Filmobjektive, glaube ich.
Geteasert quasi.
Ja, ja. Und wenn es tatsächlich die Otus-Reihe dann werden sollte, dann gehen wir mal von aus, dass wir von Offenblende 1.4 sprechen. Also relativ offenblendig, aber auch nicht ins Extrem. Also wie jetzt eine 1.2 oder sowas Optik. Sondern irgendwas, was dann noch vertretbar wahrscheinlich werden könnte von Gewicht, Volumen und so weiter. Und vermutlich auch nur manueller Fokus. Das war jedenfalls früher bei Zeiss so, dass das alles manuelle Objektive sind. Was den Vorteil hätte, dass es für alle Mounts relativ einfach sein sollte. Also auch für den Canon RF-Mount am Vollformat. Weil mit Autofokus, da hat Canon ja schlicht nicht freigegeben. Und dann wäre man auf APS-C limitiert. Aber es dürfte vermutlich auch nicht so ganz günstig werden. Also in der Vergangenheit haben die Objektive auch dann durchaus über 1.000 und auch mehrere 1.000 Euro gekostet. Also das ist schon eher im oberen Preissegment angesiedelt. Was genau kommen wird, werden wir erfahren. Vielleicht schon im Februar 2025, also noch diesen Monat, wo wir das hier aufnehmen. Ich bin mal gespannt, was da kommt und ja, auch zu welchen Preisen das kommt, weil ja, steht ja auch in dem Blogbeitrag, heutzutage für ein manuelles Fokusobjektiv irgendwie 4.000 Euro nehmen. Gut, es steht Zeiss drauf, aber man wird sehen, ob es da einen Markt dafür gibt. Ich persönlich mag inzwischen wirklich kaum noch ohne guten Autofokus arbeiten. Also ich merke wirklich, dass mir das Ding sehr viel Arbeit abnimmt und mir viel Fotografie sehr bequem und auch möglich macht. Ohne Autofokus war früher durchaus hilfreich, gerade wenn wenig Licht da war, so auf Feiern und Veranstaltungen, dann hat der Autofokus gepumpt und dann war ich manuell einfach schneller und präzise genug. Aber heutzutage mit den heutigen Kameras ist das wirklich überhaupt kein Thema mehr. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich Zielgruppe für ein manuelles Fokusobjektiv wäre, egal wie fein es sich anfasst. Bin mal gespannt, was da kommt.
Aber das ist ja Geschmackssache.
Ist Geschmackssache, ja. Ich verstehe den Reiz, wenn du so einen butterweichen Fokusring hast. Das fühlt sich schon auch gut an. Naja.
So echte Feinmechanik.
Ja.
Tja.
Zeiss kann das.
Genau. Google macht was. Mhm. Und zwar haben sie, also das hab ich noch nicht ganz durchstiegen, aber es geht um das Thema digitales Kennzeichnen von KI-Bildern. Ne? Das, was eigentlich okay. Content Credentials macht.
Also das Gegenteil, bei Content Credentials ist es ja eigentlich mehr das Original, ein echtes Foto zu legitimieren. Nee,
beides.
Okay.
Zu markieren. Das heißt, in diese Content Credentials
genau, markieren.
Mhm. Einträge wird reingeschrieben, auch von kompatibler Software. Ich habe Software XY hat KI angewandt auf das Bild oder hat was verändert oder. Also da geht es schon um beides irgendwo. Und Google hat ja diesen Magic Editor, das ist auf den Phones und da wird Was lachst du?
Ja, es ist ein ziemlich geiles Tool. Es wird gerade sehr viel verglichen mit der mit dieser Bildbearbeitungs-KI von Apple, die ja in den USA verfügbar ist. Und ich staune da bei den Vergleichen immer, was auf den Google-Handys tatsächlich geht.
Wir haben ja auch schon hier drüber geredet, dass das dann doch etwas, auch nicht ganz ungefährlich ist, weil du natürlich damit auch relativ schnell Bilder machen kannst, die dann irgendwie mit Fake News wieder in Verbindung stehen und so weiter. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht, sondern es geht einfach darum, wie Google diese Bilder kennzeichnet. Also weil sie wollen das oder sie machen das jetzt. Sie haben also ein neues Digital Watermark, was den Fotos, die damit bearbeitet wurden, hinzugefügt wird. Also die Software, die Magic Editor Software macht das offensichtlich. Ist halt die Frage, weil es ist, glaube ich, nicht Content Credentials, sondern sie nennen das Synth-ID und machen da quasi so ein eigenes Ding. Und das ist irgendwie verstehe ich es nicht ganz, warum das mit was anderem markiert wird und wer dann vor allem auch diese Markierung ausliest. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Letztendlich ist es ein digitales Wasserzeichen für generative KI und das wurde vorher nur auf vollständig generierte Bilder da angewandt und wird jetzt eben auch auf bearbeitete Bilder angewandt. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Hintergrund irgendwie was weiß ich, einen Sonnenuntergang reinmachst, der da nicht wahr oder,
ein
Schaf auf die Wiese stellst, was da nicht ist und so, dann wird das jetzt eben auch damit markiert. Aber nochmal, ich bin mir nicht sicher, warum Google an der Stelle nicht Content Credentials macht, aber es gibt eben hier, also es gibt hier bei der Content Authenticity Organisation, von denen das herkommt, gibt es halt eine Memberliste, also wer da mitmacht und da sind natürlich die üblichen Verdächtigen, Adobe, aber auch die AFP-Agentur oder und wenn du da mal drin suchst, also ne, wenn du da Adobe eingibst, kriegst du natürlich Adobe, aber Google ist da nicht Mitglied, genauso wenig wie Apple, die sind da auch nicht Mitglied.
Okay.
Und da frage ich mich jetzt so ein bisschen, wann kommt von denen was? Weil Apple ist ja da noch gar nicht dabei. Also ich glaube auch, da gibt es noch keine offiziellen Aussagen zum Thema Markieren von KI-Bildern oder Markieren von echten Bildern und KI-Bildern. Ja, und bei Google, wie gesagt, gibt es diese Synth-ID. Ich hatte so das Gefühl bisher, dass das ja eigentlich schon ziemlich viel Zug hat im Markt. Aber wenn die ganz Großen wie Google und Apple da nicht mitmachen, dann stellt sich für mich die Frage, ob Content Credentials Zukunft hat.
Ja, das ist die Frage. Ne? Wie immer, schön, dass es Standards gibt. Man kann aus so vielen wählen. Ne? Und das scheint sich dann hier wieder weiter, also statt jetzt erstmal eins zu verfolgen, wird dann wieder was Eigenes aufgebaut. Fühlt sich so ein bisschen so an.
Höchstwahrscheinlich natürlich irgendwelche wirtschaftlichen Geschichten dahinter oder irgendwelche politischen Geschichten dahinter. Das will ich jetzt gar nicht, also da habe ich nicht genügend Einblick.
Denkbar, ja.
Falls jemand von euch da Einblick hat, lasst uns mal wissen.
Und es ist natürlich einfacher, was Eigenes umzusetzen. Also wenn Google jetzt sagt, wir bauen irgendwas ein, dann können die, ohne sich mit irgendwem abzusprechen, was einbauen in ihre Software, können das in ihre Browser einbauen, können irgendwelche Anzeigen und Prüfungen, das können die alles machen, ohne durch lange Gremien durchzugehen und irgendwas zu machen. Das ist natürlich einfacher. Also vielleicht steckt auch einfach sowas dahinter. Ob das jetzt immer so gut ist?
Also nach allem, was ich bisher gesehen habe und gelesen habe, ist jetzt das Framework nicht wirklich komplex. Aber du kannst recht haben. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus verschiedenen Gründen. Aber klar ist, wir werden sowas früher oder später brauchen, wenn wir noch irgendwelches Vertrauen in die Fotografie gewährleisten wollen.
Ja. Hatten wir ja schon besprochen hier. Also das, ich denke auch, dass das hilfreich ist, sowas zu haben. Es muss natürlich einen gewissen Standard folgen. Und blöd wäre es jetzt natürlich, wenn wir dann schon zwei Standards haben und Apple vielleicht auch noch einen macht, dann wird nämlich auch die Prüfung hinterher nicht unbedingt einfacher. Ich meine, irgendwann wird es irgendwelche Frameworks geben, die dann alle Standards prüfen. Ja.
Tja.
Mal gucken.
Also, solltet ihr da irgendwelche Gedanken oder auch Informationen dazu haben, happyshooting.de/hi. Da dürft ihr es gerne reinkippen.
Vielleicht seid ihr ja schon direkt betroffen. Also auf der Empfängerseite von Fotos, die sowas prüfen müssen. Wäre ja auch mal interessant zu erfahren.
Ach so, wenn es welche in der Softwareentwicklung sind oder so.
Ja, in der Softwareentwicklung oder eben im Bereich Journalismus oder wo auch immer es wichtig ist, echte Fotos zu bekommen. Da mag es ja mehrere Stellen geben.
Jupp.
Ja, schön.
So, Red.
Mehrere Stellen gibt es jetzt auch bei Red, nämlich zum Andocken von Objektiven. Haha.
Was ist das für ein Übergang?
Ja, Nikon hat doch Red gekauft. Wir hatten hier auch berichtet, das ist so etwa ein Jahr her. Und ja, jetzt sind auch Richtig. Die Auswirkungen hier direkt zu spüren, denn jetzt gibt es zwei Red-Kameras. Also Red-Kameras sind die wirklich hochprofessionellen Kameras für professionellen Filmdreh, Videodreh, also wirklich Filme, große Produktion.
Cinema,
genau. Also Filmdokumentation etc. Also nicht so, wenn wir zu unserem Onkel oder unserer Tante irgendwie auf die Geburtstagsparty gehen. Das
ist keine so eine Handycam.
Nein.
Und so.
Außer nee,
Red hat vor ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon wieder her ist, aber vor einigen Jahren den Markt aufgerollt, weil sie halt Qualität, Pixel, Megapixel und so weiter gebracht haben zu Preisen, die halt deutlich unter dem lagen, was so Arri und so weiter hatten. Also da hat Red einfach mal damals quasi den Markt von hinten aufgerollt und das hat ziemlich gerappelt.
War ganz erfolgreich.
Nur gut,
jetzt ist wie gesagt von Nikon aufgekauft worden und jetzt gibt's zwei Modelle mit Z-Mount, mit Nikon Z-Mount, cool. Also ist natürlich naheliegend. Und zwar einmal die V-Raptor, also V-Raptor und einmal die Komodo. Und sie sollen, so hatte ich gelesen, sogar das Autofokus unterstützen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man in dieser Branche Autofokus benötigt, aber wenn man es hat, gibt es mit Sicherheit auch Anwendungsfälle, wo das sinnvoll ist. Bei Dokumentation oder so den Reporter im Bild halten, das könnte ich mir schon vorstellen. Und es soll auch Adapter geben von PL auf Z. PL, das ist dieser Positive Lock oder Objektivanschluss. Ich habe es hier mal rausgesucht. Auflagenmaß 52 mm für Einsatz an 16 mm und 35 mm und digital Cinema-Kameras. Also das ist genau, so das ist Standard.
Das ist der Standard-Mount dort.
Genau, der Standard-Mount für Cinema-Objektive. Und da wird es dann eben auch einen Adapter geben, wie es auch einen von PL auf RF-Mount gibt. Denn bisher hatten diese Kameras RF-Mount, also den Canon RF-Mount.
Wahlweise konntest du umbauen quasi oder umbauen lassen.
Ja, genau. Und beide Kameras kommen mit Global Shutter. Ist natürlich durchaus interessant für Video, dass du da keinen Rolling Shutter-Effekt hast. Die Komodo X schafft bis 6K-Auflösung mit 80 Bildern die Sekunde. Wir erinnern uns, Filme sind in der Regel mit 24 Bildern die Sekunde oder bei einer höheren Framerate dann vielleicht mit 48 gedreht. Und da liegen wir preislich so bei $7,000, was für eine Cinema-Kamera quasi geschenkt ist. Und die V-Raptor X, die dreht bis 8K-Video mit 150 Bildern die Sekunde. Also da geht dann auch Zeitlupe in hoher Auflösung. Da legt man aber dann schon ca. $30,000 auf den Tisch. Also wahrscheinlich nichts für uns hier in der Zielgruppe. Und man kann, wenn man so eine Kamera schon hat, eine von den beiden genannten mit RF-Mount, kann man sich die auch umrüsten lassen auf Z-Mount, wenn einem das lieber gefällt. Das liegt so um die $1,600. Dann schickt man die ein, dann wird das umgebaut. Und beide Kameras sind jetzt schon verfügbar. Also Februar 2025 kann man kaufen. Auch die Adapter sollen schon verfügbar sein auf das PL-Mount. Ja, spannende Sache. Also sinnvolle Entwicklung, denke ich. War auch naheliegend, ne, wenn Nikon das kauft.
Ja, früher oder später schon. Dass das jetzt so lange gedauert hat, wundert mich eher noch ein bisschen. Aber
ja, aber da siehst du, wie die Entwicklungszyklen sind, ne? Dann hältst du auch nicht plötzlich alle Maschinen an und sagst, mach jetzt einen Z-Mount drauf. Ne?
Genau. Wo du jetzt gerade von Red sprichst, ich habe auch ein Red-Thema, aber ein ganz anderes Thema. Und zwar hat Harman jetzt einen neuen Film rausgebracht. Harman ist die Mutterfirma von Ilford quasi. Ilford kennt man ja. Harman bringt jetzt seit einer Weile oder hat jetzt vor einer Weile den ersten eigenen Film unter eigener Marke rausgebracht, den Phoenix, ein Farbfilm. Und sie sind jetzt gerade dabei, einen neuen Film rauszuhauen. Und der heißt Red. Das ist der Harman Red 125. Und das ist ein Red Scale-Film.
Erklär mal,
die Frage, was ist ein Red Scale-Film? Ein Red Scale-Film hat von der optischen Anmutung eher Rottöne in der Priorität. Und zwar je nachdem, wie man
belichtet. Ist das der, wo die Farblayer andersrum liegen? Also quasi
genau,
rückwärts?
Genau, gucken wir uns gleich mal an. Mhm. Also du hast je nach Belichtung, in diesem Fall der Film mal mit ISO 64 hier auf im Video zu sehen, mit ISO 125, mit ISO 250. Und je nachdem prägen sich diese Rottöne etwas anders aus. Und ja, also hier sind Bilder, die damit fotografiert sind. Das hat halt einen extrem warmen Touch, das Zeug.
Also golden würde man schon sagen. Warm. Sehr rot, sehr
golden. Ja, teilweise echt over the top. Mhm. Golden bis rot halt.
Ja.
Und die Frage ist jetzt, wie funktioniert denn so ein Red Scale Film? Was macht den besonders? Wenn wir uns mal so einen Farbfilm anschauen. Hier ist ein Kodak Advantix.
Das musst du beschreiben.
Modell, aber mache ich ja gerade. Und der besteht aus Ebenen, aus Layern. Das wird quasi bei der Herstellung auf den Kunststoff drauf gegossen. Also du hast ein Substrat, das ist eben durchsichtiger Kunststoff und da wird sowohl vorne als auch auf der Rückseite werden Layer aufgebracht, die wirklich so im Mikrometerbereich sind. Die sind sehr, sehr, sehr dünn und das ist auch so eine der großen technologischen Errungenschaften von Kodak und Co., das tun zu können, die quasi zu gießen, während da unten dieses Plaste durchrollt, oben dann in diesem Fall tatsächlich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 Layer um das Substrat drumherum. Und diese Layer haben eben Funktionen. Also das geht von Halo-Vermeidung, also Reflexionsvermeidungen, über Farblayer. Da gibt es also dann hier in diesem Fall ein rotsensitives Layer, ein grünempfindliches, ein blauempfindliches, nee, Blaufilter, der das Blau wegfiltert. Dann nach vorne ein blaues Layer und ein gelbempfindliches Layer und dann noch irgendwie ein Schutzlayer drüber. Und das heißt, dieses Licht muss durch diese ganzen Schichten durch. Also das kommt vorne an, dann wird erstmal irgendwie gelb und blau quasi belichtet, das Layer. Und dann kommt das dann kommt das Grüne und dann kommen noch so Zwischenlayer und dann kommt irgendwann das Rote. Also von den Farblayern ist das Rote das, was relativ weit hinten sitzt. Das heißt, das Licht muss sehr weit da durch. Und ein Red Scale Film ist jetzt im Prinzip ein umgedreht aufgewickelter Farbfilm. Das heißt, das Licht kommt jetzt von hinten, muss dann erstmal durch
Illuminated.
Backside Illuminated Film, genau. Das muss quasi von hinten durch den Kunststoffträger durch und dann trifft es nach diversen Interaktionen mit verschiedenen Layern dann zuerst das Rotlayer. Das heißt, das rote Layer kriegt am meisten Farbe ab und die anderen nach hinten halt entsprechend weniger.
Mhm.
Und das macht natürlich so eine ganz interessante visuelle Ausprägung. Also Red Scale.
Ja, die Beispiele, die du jetzt hier gerade zeigst, die sind ja auch verlinkt, ne, in den Shownotes.
Genau.
Also manches hat wirklich so eine Anmutung von ja sehr warm bearbeiteter Sonnenuntergang, so eigentlich schon fast schwarz-weiß, ne, oder monochrom, sage ich mal, ne, so rot-schwarz. Aber wie du schon sagst, manches ist auch wirklich einfach over the top. Ne? Das ist ein
Aber es,
sehr
es
rot.
Ist halt nicht so, dass man einfach so einen roten Filter vors Objektiv knallen könnte und dann würde das genauso aussehen. Genau das eben nicht, sondern durch diese Interaktion hängt das dann sehr stark auch von der Belichtung ab und es ist nicht einfach ein roter Filter, es ist ein ganz eigenes Ding und es hat eine ganz eigene Anmutung.
Ja, und vor allem, das du hast es analog nicht aus der Kamera, ne? Nicht ein digitales Filter, was dann irgendwie Licht und Schatten unterschiedlich behandelt, sondern es kommt ja so aus der Kamera. Und du hast ja gerade gezeigt, dass es je nachdem, mit wie viel ISO man den Film dann belichtet, also wie viel Licht man ihm denn gönnt, es sich auch noch anders verhält. Das ist natürlich auch spannend.
Das ist das Interessante, dass der dann halt tatsächlich bei verschiedenen Belichtung an sich anders verhält. Der wird wärmer, wenn er mit weniger Licht bedacht wird. Und da ja ein Farbnegativ, das ist nach wie vor natürlich ein Farbnegativfilm. Das heißt, das auch wenn du dem jetzt weniger Licht gibst, hat der mit Sicherheit trotzdem noch genügend Reserven, dass man da noch was rausziehen kann.
Das ist spannend.
Tja.
So.
Ja, was ich interessant finde, ist, dass, wie gesagt, zuerst haben sie den Phönix gebracht, jetzt bringen sie den Red. Das heißt, da werden möglicherweise noch ein paar andere Spezialfilme rausfallen, die halt nicht jetzt dem Kodak Gold Konkurrenz machen, sondern halt möglicherweise, ja, schauen wir mal. Also ich würde mir wünschen, dass da vielleicht mal ein Film ohne die Lichthofschutzschicht kommt, dass dann bei punktförmigen Lichtquellen so ein bisschen Halos entstehen ist. Und das ein bisschen interessant wird zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen und.
Oder mal wieder so ein Schwarz-Weißer, der nicht rotempfindlich ist, wo dann das Rote so schön schwarz ist.
Es ist natürlich jetzt interessant und der ist jetzt verfügbar, der Film. Er ist auch nicht so billig, also da reden wir jetzt wieder von einer Rolle für 14 Euro oder so. Der kann aber dann eben ganz normal im C41-Prozess entwickelt werden, also in jeder Drogerie zum Beispiel, das ist Standard. Was mich jetzt interessieren würde, und das werden wir aber hoffentlich bald rausfinden, wenn die Leute damit jetzt mal gespielt haben, ob das vielleicht einfach ein umgekehrter Phönix ist. Weißt du? Ob der vielleicht rückwärts aufgewickelt ist. Weil da musst du trotzdem ja was tun. Den Film konfektionierst du von einer großen Rolle. Das heißt, der muss immer noch geschnitten und dann aufgewickelt werden. Und dann müssen die Sprocket-Holes gestanzt werden. Dann muss vorne die Lasche geschnitten werden und so weiter. Und das heißt, du kannst jetzt nicht einfach eine Rolle bestehenden Film rauswursteln, umdrehen, wieder reintun, dann stimmt die Lasche nicht und so. Das ist schon nochmal eine andere Geschichte.
Also Jochen schreibt hier gerade, für Farbfilm ist es leider ein normaler Preis, weil die sind halt gerade alle etwas teurer geworden. Ne?
Ja.
Und es ist unter einem Euro, ne, pro Bild.
Ich meine 36 Euro. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, über den Lucky geredet, diesen chinesischen Schwarz-Weiß-Film. Haben wir das?
Ja, hat es erwähnt.
Ich hoffe ja mal, dass die Chinesen jetzt mit günstigeren Filmen kommen und dann hoffentlich die anderen Hersteller mal wieder so ein bisschen Konkurrenz kriegen an der Stelle.
Knapp unter 40 Cent pro Belichtung. Gut, man hat dann noch keine Abzüge, aber...
Ja, aber ist ja dann auch richtig was wert, das Bild.
Ja.
Muss man auch sagen, also...
Also die hier rauskommen, hier aus meinem kleinen Kodak-Mini-Drucker, sind teurer, nicht wahr? Aber sind selbstklebend. Ja.
Gut.
Ja, schön.
Nun gut.
Ja, ich finde das spannend. Ist schön. Soll bei analog ruhig weitergehen.
Uwe sagt, aber die Lichthofschutzschicht müsste doch entfernt werden. Du meinst wahrscheinlich für einen Redscale-Film. Nö. Nicht unbedingt. Die ist dann zwar ein bisschen im Weg, aber die nimmt nicht so viel weg, dass das, also die fügt eher dem Bild noch ein bisschen eigenen Charme hinzu. Also deshalb Lichthofschutzschicht.
Wäre natürlich wenn mal so ein
drauf ist auf dem Red Scale. Der Red Scale wurde ja tatsächlich, glaube ich, einfach, also den konntest du früher nicht einfach so kaufen, Red Scale-Filme, sondern da haben halt irgendwelche Leute gesagt, ja, mal gucken, was passiert, wenn wir einen Farbfilm umdrehen.
In der Dunkelkammer mal umdrehen, ne?
Und das war das irgendwie quasi selbst gebastelt.
Kann man ja mit so einem Mittelformat relativ einfach mal machen, oder? Das Papier auf der anderen Seite ist ein bisschen fummeliger. Nee, musst du Kleinbild.
Auf der falschen Seite.
Ja, stimmt.
Ja, ist nicht. Lieber Kleinbild.
Lieber Kleinbildrolle nehmen, ja.
Lieber selber, auch mit Kodak Gold einfach mal umdrehen in der Dunkelkammer oder im Dunkelsack und dann halt auf der anderen Seite, wenn der dann aufgewickelt ist, irgendwie dann die Lasche noch ein bisschen zurechtfriemeln. Das kriegt man auch mit einer Schere hin zur Not.
Ja, witzig.
Kleine Bastelarbeiten. Also ich freue mich tierisch auf unsere Analog-Workshops hier.
Probiert das mal aus.
Ja, Farbe machen wir da nicht, aber wir haben so ein paar Opferfilme da. Also Farbfilme habe ich reichlich, Opferfilme. Da kann man durchaus mal auch ein bisschen spielen und basteln.
Schön.
Und auch mal ein Umspulen, das kriegen wir da auch hin.
Ja, Andi sagt auch, nach seinem Wissen ist das ein Farbfilm, eben BSI, also rückseitig belichtet.
Genau,
naja.
Haben wir ja gerade gesagt.
Die Frage ist halt, ob jetzt bei Hamann dass der Phönix-Film ist, den sie andersrum aufwickeln oder ob sie wirklich einen eigenen Film produziert haben.
Das, also,
aber da wird es auch Nerds geben, also, die dann mal rausholen und das Mikroskop legen oder so.
Du, ja, pass mal auf, du musst ja, wenn du Film machst, dann wird traditionell so eine sogenannte Masterrolle gemacht. Das ist ein Ding, was du im Kran bewegen musst. Also das ist eine Rolle, die irgendwie, ich weiß nicht, wie breit die sind, aber 1,50 Meter oder so auf jeden Fall. Das kommt so aus der Gussmaschine raus, wo quasi die Schichten drauf gegossen werden. Und dann geht das in die Konfektionierung. Und dann wird entschieden, was machen wir da draus? Machen wir da jetzt Kleinbild draus? Machen wir da Mittelformat draus? Weil das muss ja dann in entsprechenden dunklen Vorrichtungen muss das geschnitten werden, gelocht werden. Es müssen am Rand die Bildnummern einbelichtet werden. Da passiert ja einiges mit dem Film, bevor der dann irgendwo in der Rolle oder auf einer Spule landet. Und diese Masterrolle, ich meine mich zu erinnern, dass du aus so einer Masterrolle Größenordnung, also ein paar zigtausend 35mm Röllchen Film rauskriegst. Das ist also schon ordentlich Material. Ich weiß jetzt nicht, ob man so ein Ding einfach nur zum Teil konfektionieren kann. Also sag mal, dass man sagt, wir machen die Hälfte davon irgendwie zu Kleinbildfilm. Wobei das könnte theoretisch schon funktionieren, dass man einfach sagt, wir rollen die nicht ganz ab, sondern nur zur Hälfte und machen die andere Hälfte anders. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen von Phoenix sind. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass die davon irgendwie 30.000 verkauft haben. Glaube ich nicht. Weiß ich aber auch nicht. Also müsste man mal, also wenn es jemand weiß, dann könnte man vielleicht an den Verkaufszahlen mal festmachen, ob sie, ja. Weil mindestens eine Masterrolle davon haben sie gemacht. Mindestens.
Wäre mal spannend. Also wenn natürlich auch die Filmnummern spiegelverkehrt aufbelichtet sind, dann wäre es ein Indikator dafür, dass sie einfach nur umgespult haben in der Firma.
Nee, aber umgespult haben sie sicher nicht. Die haben den sicher da so hinkonfektioniert. Da gehe ich jetzt mal fest davon aus.
Ja, aber dass wenn du jetzt sagst, irgendwie du führst den durch so ein Förderband durch, wo die Nummern drauf belichtet werden und dann wird es entweder in die eine Richtung gerollt oder dann in die andere Richtung gerollt, weißt du?
Aber dann brauchst du ja wieder eine andere Konfektioniermaschine, die das kann. Das ist, ich glaube nicht, dass dafür genug Markt ist, dass man dafür eine eigene Maschine baut. Kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl, wenn die Nummern drauf belichtet sind, dann ist ja eigentlich egal, wie rum.
Also, brauchst nur einen Mitarbeiter, der den Ansatz einmal dreht. Und dann ist es die gleiche Konfektioniermaschine, aber es hast einen Twist drin.
Du wirst lachen, aber vielleicht ist das sowas. Vielleicht ist das so eine, ich hab da eine Idee, lass mal was probieren.
Machst du zwei Rollen dazwischen und fertig? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, Andi, man kann sowas selbst umspulen. Also ich selbst nicht. Ich habe in meinem Leben noch keine Kleinbildpatrone aufgebrochen, geschweige denn wieder zugemacht, falls das überhaupt geht. Also es gibt da, glaube ich, so Rollen, die man kaufen kann, mit denen man sowas basteln kann. Aber ich habe sowas nicht gemacht. Man kann das machen, aber für Leute wie mich wäre das jetzt durchaus bequemer, was Fertiges zu kaufen, wenn man diesen Effekt haben will.
Ja, ist auch zum Probieren wahrscheinlich mal ganz okay. Ja. Eik sagt noch, passiert das auch, wenn man einen Schwarz-Weiß-Film umdreht oder ist es da egal?
Naja. Der hat nicht also, so viele Schichten. Der hat ja.
Der Schwarz-Weiß-Film hat auch Schichten in der Regel, also mit groberem und feinerem Korn, damit der einen größeren Belichtungsspielraum abdecken kann. Aber du hast halt immer das Thema, ne? Wenn du von hinten belichtest, dann muss der halt durch den Filmträger durch. Ist der Filmträger klar oder nicht? Das ist dann die Frage, weil die sind nicht immer alle wirklich kristallklar, sondern manche sind auch. Haben so ein Neutralgrau oder sowas, dann hast du da eben auch Layer hinten drauf, also gerade diese Anti-Aliation-Layer und irgendwelche anderen Hilfslayer, müsste man mal probieren, aber du wirst da jetzt kein grob anderes Bild rauskriegen, sondern es ist wahrscheinlich halt ein schlechteres, auch schwarz-weiß Bild.
Wahrscheinlich, mit Wahrscheinlichkeit schlechter, unschärfer, also weniger stark belichtet und etwas unschärfer. Das Korn mag vielleicht anders sein, dass sich das dann anders verhält. Ja. Möglicherweise, aber ansonsten im Großen und Ganzen hast du da halt deine Silberbeschichtung und die ist halt lichtempfindlich.
Also ich habe schon, und das kann dir relativ einfach bei Großformat passieren, weil du hast einen Film, also 4x5 Zoll großes Stück Film, was du dann in eine Kassette tust. Und da ist es sehr einfach, den mal aus Versehen verkehrt rum reinzutun. machen wir übrigens auf den Workshops natürlich, die 15 möglichen Fehler beim Großformat fotografieren und wie man sie vermeidet. Und da ist mir das, glaube ich, sogar schon passiert, dass ich einen Großformatfilm umgekehrt reingelegt habe und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da exakt passiert ist, aber ich denke, dass es, also ich meine mich dumpf zu erinnern, dass da schon ein Bild drauf war, dass es aber nicht besonders ausgeprägt war. Jetzt ist aber beim Großformat der Filmträger wieder stärker ein anderer, der also beim Mittel- oder Kleinbild verwendet wird. Das heißt, ja, so 1:1 kann man das wahrscheinlich auch nicht übertragen. Ach, ich weiß es nicht.
Ja, und Jochen fragt, also, wenn man sich jetzt eine Rolle umspult, also einen Farbfilm umspult, muss man den dann anders belichten?
Auch das hängt vermutlich mit dem Farbfilm zusammen, weil jeder Farbfilm ist anders aufgebaut, hat andere Schichten, hat mehr oder weniger Schichten, andere Zwischenlayer und so weiter. Also im Prinzip sind die ähnlich aufgebaut natürlich, aber im Detail, es gibt Farbfilme, die kommen mit 10 Schichten daher und es gibt Farbfilme, die kommen mit über 20 Schichten daher. Und das ist immer so ein bisschen Secret Sauce von den einzelnen Herstellern, wie sie das genau machen, damit dann hinten möglichst schönes Farbbild rauskommt. Und im Zweifel würde ich es halt einfach mal testen. Dann nimmst du so einen Farbfilm, spulst immer andersrum auf und machst mal 5 Bilder mit der Belichtung, 5 Bilder mit der Belichtung, 5 mit der. Machst mal so Test rein und dann wirst du es ja irgendwo sehen.
Für den zweiten Film passt es dann. Ich hätte jetzt wahrscheinlich aus dem Bauch gesagt, ach, ich gebe mal eine Blendenstufe mehr, weil er ja hinten
das durch
die letzte Schicht
genau
durch muss.
Genau, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Das würde ich wahrscheinlich auch machen, mal eine Blende mehr, 2 Blenden mehr, dann gucken wir mal. Und wer es ganz genau wissen will, der macht das dann irgendwie im Labor mit Studio Blitz und Graukarte und so. Aber ich glaube eher probieren. Ja. Einfach mal halt einen Opferfilm und den mal durchprobieren. Müssen ja nicht alle Bilder nachher weggeworfen werden.
Und hinterher mal scannen und hier zeigen.
Zum Beispiel.
Genau. Mehr Licht ist immer mehr gut, genau. Mehr Licht ist mehr
gut. Also bei Farbnegativfilm ist es so, mehr Licht ist mehr gut. Die meisten Farbnegativfilme haben nach oben raus im hellen Bereich riesen Spielräume. Da gibt es also Vergleiche, da hast du teilweise plus eine Blende, plus 5 Blenden und da ist fast kein Unterschied. Also du kannst einen Farbnegativfilm, es ist schwierig, einen Farbnegativfilm so richtig zu überbelichten.
Ist doch auch dieser Schwarzschild dran schuld, oder?
Nee, damit hat der Schwarzschild nichts zu tun. Der hat wieder was mit der Länge der Belichtung zu tun. Und so. Das ist alles Thema für einen Workshop, weil da reden wir natürlich auch drüber. Was passiert eigentlich, wenn ich Langzeitbelichtung mit Film mache? Bei linear ist das nicht immer.
Und pass auf, Jochen, wenn du den umspulst, ne, der Schwarzschild hat auch ausgerechnet, wenn du den zu eng aufrollst, also wenn der Radius zu klein wird, dann entsteht ein schwarzes Loch.
Ach so.
Der Radius, genau. Der Schwarzschild.
Raum und Zeit.
Radius.
Und so.
Genau. Also aufpassen, lass nicht zu eng aufwickeln.
Lass uns wieder aus dem Voodoo rauskommen und über Objektive reden.
Ja, Tamron hat patentiert. Tamron-Objektive. Ganz, ganz früher mal hatten wir tatsächlich einen sehr, sehr guten Kontakt zu Tamron. Das würde mich auch freuen, wenn wir den wieder aktivieren könnten, weil die haben tatsächlich sehr, sehr feines Glas gemacht. Die waren lange Zeit ja so verschrien als so die Billigheimer und die Flaschenböden und sowas. Also billiges Glas in, naja, okayer Qualität. Aber das hatte sich damals schon gewandelt und die haben sehr, sehr feine Objektive gemacht. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein 17 bis 50 Millimeter mit einer durchgängigen Lichtstärke von 2,8 ausprobiert. Und war fasziniert. Also das war nicht das Tamron, was ich von noch viel früher kannte. Ja, und insofern bin ich da sehr freudig zu lesen, dass Tamron 2 lange Telezooms patentiert hat. Und
ich habe gerade in dem Artikel gesucht nach Bildern, aber das sind tatsächlich erstmal nur Patente.
Es sind nur Patente,
noch keine Produktbilder oder irgendwas.
Es gibt offensichtlich...
Patent heißt auch, sie bauen es nicht unbedingt, aber sie haben es zumindest mal patentiert.
Da kommen wir gleich mal dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass die kommen könnten, aber ob sie in diesem Jahr noch kommen, das ist eine Frage. Aber zumindest gibt es ausführliches Patent und dazu gehören dann auch Patentzeichnungen und genaue Spezifikationen. Also das ist alles schon genau bekannt, wenn es kommt, wie es dann, also welche Maße das Ding haben könnte. Und mit langes Telezoom meine ich jetzt zum Beispiel in 200 mm bis 800 mm. Das ist ja gerade etwas, was Canon auch hat, wo ich drauf schiele. Hier bei Tamron im Patent aber mit einer durchgängigen Lichtstärke von 6,3. Das bedeutet am langen Ende eine Blendenstufe mehr als die Canon-Variante, bedeutet aber laut den technischen Zeichnungen auch 10 cm längere Bauform. Und das Canon ist schon nicht kurz. Und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer werden, weil wenn du bei 800 mm 6.3 haben willst, dann brauchst du halt auch eine entsprechende Öffnung und entsprechendes Glas dafür. Ich könnte mir so vorstellen, dass es etwas größer und schwerer wird. Preis, wie gesagt, wissen wir alles nicht. Es gibt noch kein Produkt. Aber sehr, sehr spannend. Das ist gerade in so mein Beuteschema reingepurzelt. Und als Angriff auf einen Sony könnte auch das 200 bis 600 mm gewertet werden. Mit einer durchgängigen Lichtstärke von 5.6.
Das durchgängig?
Durchgängig. Mm. Das von Sony hat 5.6 bis 6.3, also eine Variable. Ich meine, das heißt am Ende auch nur eine Drittelblendenstufe mehr am langen Ende. Aber es heißt eben vor allem, und das ist sehr, sehr angenehm beim Fotografieren, durchgängige Belichtungszeiten und ISO-Werte. Und nicht, wenn du ein bisschen rumzoomst, dass sich irgendwelche Werte an deiner Kamera verstellen. Und auch es soll es hier nur 4 cm länger sein als die Sony-Variante, also ähnlich von der Bauform sich verhalten. Das könnte alles sehr, sehr interessant werden. Aber wie du schon gesagt hast, es sind gerade nur Patente. Das muss ja nicht gebaut werden. Man kann ja sich erstmal Rechte sichern. Jetzt ist es aber auch so, dass Tamron angekündigt hat, ab dem Jahr 2026, also ab nächstem Jahr, pro Jahr 10 Objektive zu bringen. Und ich meine auch irgendwo gelesen haben, neue Objektive zu bringen.
Und das ist eine Offensive.
Das ist eine Offensive. Das heißt, die wollen mal richtig Gas geben. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das zwei Objektive sind, die dann dazugehören und vielleicht sogar relativ früh rauspurzeln. Jetzt ist nur der Frust bei mir wahrscheinlich alles nicht für Canon RF-Mount tauglich. Ne? Und wenn dann nur APS-C, ich meine, 200 bis 800, ein APS-C macht auch Spaß, aber ich habe nun mal keinen APS-C-Body. Und ja, solange Canon jetzt nicht mal irgendwie den RF-Mount, also mit voller Unterstützung für Autofokus und Datenübertragung und so weiter, öffnet für Vollformat, gucke ich da wahrscheinlich eben nicht in diese Röhre, sondern muss mich dann für eine andere Röhre entscheiden, in die ich dann gucken werde. Aber spannend fand ich das, weil ich ja gerade dabei bin, mich nach diesen längeren Tele-Objektiven umzuschauen. Ja, Tamron, kommt gerne und zeigt's den anderen mal. Ich weiß, ihr könnt das.
Und schickt uns mal Test.
Oh, gerne.
Mach mal Alpha-Test hier. Gerne sogar.
Sehr gerne.
Mhm. Ja. Kommen wir zu Pixelmator. Pixelmator. Mhm. Da haben wir schon mal kürzlich drüber geredet, dass die offenbar von Apple gekauft werden wollen. Das ist jetzt durch. Der Deal ist offiziell. Also Apple hat jetzt Pixelmator gekauft und das ist interessant, weil Apple hatte bisher gar keinen Fotoeditor in dem Sinne. Also sie haben Apple Fotos, ja, da kannst du halt Bilder so ein bisschen relativ ordentlich anpassen, also von den Kontrasten über Farben, über Crop, über diverse Dinge. Dann gibt's noch Preview auf dem Mac, das ist, kannst ein bisschen Helligkeit verändern und Kontraste
zuschneiden,
und
so.
Viel mehr ändern, aber nicht.
So Zeug.
Ja, aber viel mehr nicht, ne? Das ist so quasi total basic. Aber so eine richtige Software, mit der du so komplette Bildbearbeitung machen kannst, Fotobearbeitung machen kannst. Also das, was ein Pixelmator macht oder so, ist da nicht dabei. Hat Apple nicht, sondern da musstest du dann halt immer zu Affinity, Adobe und so weiter gehen. Pixelmator ist vom Funktionsumfang relativ groß. Insofern ist das natürlich interessant, weil wir haben das bei vergangenen Akquisitionen gesehen. Apple kauft eine Firma und dann wandert halt irgendwie so eine Technologie möglicherweise ins Betriebssystem rein. Oder zumindest besteht das Produkt dann weiter und wird auch weiter gepflegt. Sie sagen, sie haben das Agreement jetzt unterschrieben und es muss noch durch die Regulators durch, also durch die Regulierungsbehörden und so weiter, wegen, keine Ahnung, Monopol oder sonst was, aber da ist, glaube ich, nichts zu befürchten. Und außerdem sagen sie, dass es keine keine unmittelbaren oder großen Veränderungen für Pixelmator Pro und Pixelmator für iOS geben wird. Das heißt, und auch für die Photomator-Apps nicht. Das heißt, die werden auf jeden Fall erstmal noch weiterhin so verkauft werden. Mal schauen, was passiert. Aber
schauen, wie sich
das entwickelt. Es ist auf jeden Fall jetzt die sogenannte Silent Period rum, also die Stillschweigezeit zwischen den Verhandlungen und der Unterzeichnung jetzt. Und interessanterweise ist auch das Banner auf deren Webseite, weil Pixelmator, also ich habe das bei so vielen Firmenkäufen gesehen in der Vergangenheit, dass die dann einfach weg waren. Die sind dann verschwunden.
Ja,
passiert. Und irgendwann sind deren Technologien oder sowas halt wieder aufgetaucht. In diesem Fall ist das nicht so, sondern hier wird halt explizit geworben mit, ja, wir sind jetzt Apple und das verkünden wir ganz groß und toll. Also
ungewöhnlich.
Heißt das aber auf jeden Fall, dass Pixelmator, gut, wir haben es schon gesehen bei anderen Sachen. Also Siri zum Beispiel ist von extern zugekauft worden damals und hat den Namen behalten. Shazam ist damals dazu gekauft worden und ist als Produkt weiter im Betriebssystem verankert, aber unter dem Namen. Also wenn du heute dein iPhone hochhältst und sagst, was ist denn, was spielt denn da gerade für ein Lied, dann kommt Shazam. Und so Zeug. Es gab es schon in der Vergangenheit, aber hier, ja, ich bin mal gespannt, was damit passiert. Bin genauso gespannt, da zu sehen, was da passiert, wie ich gespannt bin, zu sehen, was mit Affinity passiert im Canva-Umfeld.
Oh ja.
Auch so eine Sache. Ja, aber weiterhin, ne, die Produkte gibt es weiterhin erstmal.
Jo.
Erstmal. Es heißt also for now. Das bedeutet also nicht, dass die,
ja, diese Version,
dass sich da jetzt gar nichts tun wird, aber ja. Weiß auch keiner, was Apple dafür bezahlt hat.
Es ist, wie du sagst, eigentlich, weil Apple hatte sowas bisher nicht und Apple ist jetzt auch, ja, also sie hatten auch Aperture damals als RAW-Entwickler, haben den aber auch nur bis zu einem gewissen Grad entwickelt und dann irgendwie einschlafen lassen. Und man hat immer so diesen Eindruck, bloß nicht zu viel machen, bloß nicht zu groß werden, weil erstens Aufwand, das alles zu pflegen und am Leben zu halten. Auf der anderen Seite wollen wir ja aber auch eigentlich Hardware verkaufen und eine Plattform bieten, damit andere Leute dann hier Software draufbringen und wir dann mit deren Software mitverdienen und so. Ich weiß es nicht. Das ist
doch schon lange durch.
Guck dir Numbers an und Pages. Sie könnten so viel mehr damit machen, aber sie tun es nicht. Sie überlassen das Feld anderen. Ne?
Nein, jetzt sind natürlich die Vermutungen alle da. Ne? Was wird das? Also die einen sagen, boah geil, Aperture kommt wieder.
Nein, das hat ja mit Aperture nichts zu tun.
Ich glaube das nicht. Andere sagen, dass es, dass Apple Fotos sich jetzt halt so weit, er wird sich halt verändern in Richtung Photomator.
Wahrscheinlicher.
Aber Apple ist jetzt quasi wieder hat jetzt einen Fotoeditor im Portfolio. Und das ist erstmal in Ordnung.
Bin da auch gespannt, in welche Richtung das gehen wird.
Ja, man darf auch gespannt sein, weil ich meine,
also mir ist Apple die Strategie Fotos, überhaupt nicht klar. Also das ist
Apple Fotos ist schon schön, aber versuch mal so eine simple Sache, wie du willst irgendwie eine Postkarte machen und einen Text auf dem auf dem Urlaubsbild draufpappen.
Na klar.
Oder sowas. Mach das mal mit Apple Bordmitteln.
Ja,
aber irgendwie vielleicht möglicherweise um 12 Ecken rum und mit Preview und so und dann vielleicht, also, aber allein so Kleinigkeiten.
Ja.
Nee.
Ja, es ist schwierig. Wie gesagt, die Strategie ist mir vollkommen unklar, weil so einfach aus dem Nichts ein komplettes Softwareprodukt unter dem Namen einfach weiterlaufen lassen. Aber ich glaube, Apple ist im Augenblick auch schwer beschäftigt mit anderen Dingen. Also was auch immer mal der Plan da war, als das angestoßen wurde, das entscheidest du ja auch nicht in einer Woche sowas. Ich denke, die Pläne sind erstmal auf Eis gelegt, weil die haben eine Menge zu tun gehabt mit ihrer Vision Pro, mit dem Augmented Reality Umfeld. Sie haben gerade eine Menge zu tun mit ihrer KI, die sie in die Produkte einbauen. Da ist eine Menge zu machen noch. Ich glaube, die haben gerade andere Baustellen und was auch immer sie hiermit vorhaben, ich sag mal vorsichtig, in 1-2 Jahren sehen wir vielleicht mehr davon.
Vielleicht. Und vielleicht wird dann auch gar nicht groß angekündigt, sondern das sind halt einfach neue Features, die auftauchen. Kann auch sein.
Vielleicht wollten sie auch gar nicht das Produkt, sondern die Softwareentwicklung dahinter. einfach fähige Leute einkaufen. Das ist
eine Möglichkeit. Also die sogenannten Acquihires. Ne?
Ja, es ist nämlich gar nicht so einfach. Wo
du die Leute bekommst und so.
Also auch bei uns in der Firma, wir suchen ja immer gute Leute, auch im Bereich der Softwareentwicklung für verschiedenste Bereiche. Und es ist nicht einfach. Das ist nicht so, dass die Leute die Tür einrennen. Und nicht immer liegt es am Geld, sondern es liegt eben auch an Spaß und der Qualifikation. Und ich glaube, Apple hat halt die gleichen Probleme wie kleine mittelständische Unternehmen. Kannst nicht einfach irgendwo ein Preisschild dran machen und dann rennen dir die Leute die Bude ein. Das passiert halt nicht. Und vielleicht wollten sie einfach nur Leute haben, die im Grafikumfeld begabt sind. Weil sie haben ja auch mit ihrer Apple AI, haben sie ja auch eine Menge im Grafikumfeld vor. Und da brauchst du Leute, die sich mit Pixelschubsen auskennen.
Dazu muss das erstmal hier nach Europa kommen. Aber okay. Ja. Ich finde das erstmal ein positives Ding, weil ich persönlich versuche ja schon so viel wie möglich auch mit Bordmitteln zu machen,
ja.
Betriebssystem, was ich habe, weil es halt dann überall irgendwie drauf ist und funktioniert und integriert ist und so weiter und mir einfach Stress abnimmt. Naja,
ja.
Wir warten auf Dinge. Das war's mit den News. Jetzt habe ich noch ein kleines Thema und zwar treibt mich das ja jetzt seit einiger Zeit so ein bisschen um, das Thema Kompaktkameras, der Kompaktkamera-Boom.
Ja.
Die Digicams, die was weiß ich, kleineren, handlicheren, auch mal ältere von 2005 oder so, die halt
Canon, die gerade die V irgendwie gerüchteln und so.
Zum Beispiel, es gibt neue, aber es gibt eben auch alte Gebrauchte und es gibt natürlich auch sonst relativ handliche Kameras, die sind jetzt nicht unbedingt alt, aber sie sind halt dedizierte Kameras. Und die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, ist halt, warum eigentlich? Und natürlich gibt es die eine Erklärung, dass da halt hier Celebrities mitspielen. Neues Beispiel dazu, ganz aktuell, ist Ed Sheeran, der halt, sag mal so, nicht unbedingt der hypertechnischste Mensch ist, wenn es um Smartphones und so weiter geht. Also der ist in der Musik ist er schon durchaus modern, nutzt also digitales Recording, Live-Looping auf der Bühne und natürlich die Distribution über digitale Kanäle und so weiter. Aber ansonsten ist er so nach verschiedenen Aussagen relativ low-tech.
Mhm. Okay.
Also wenn man so sieht, also zum Beispiel, er benutzt kein Smartphone, er hat nur so ein Flip-Phone, so ein eher einen kleinen dümmeren Knochen in der Tasche und den benutzt er für Anrufe und SMS.
Und knapp über den Pager.
So ungefähr. Vermeidet Social Media, das macht sein Team für ihn. Und wenn du ihn so bisher gesehen hast, ne, also heute auf der Bühne, da macht man ja schon mal ein Selfie von sich und dem Publikum, dann hat er dafür sein iPad ausgepackt.
Okay.
Weil iPad ist ja so auch eher vom Gefühl her eher Low-Tech, also von dem, was du damit tun kannst, sehr simpel und so weiter. Na gut, auf jeden Fall hat er jetzt auf einer Tour, der war in Asien, unter anderem in Bhutan, und hat da jetzt relativ häufig mit einer Sony RX 100 fotografiert. Na gut, das ist jetzt keine simple, einfache Kompaktknipse, aber kompakt ist sie.
Sehr kompakt.
Durchaus, sehr kompakt. Und wahrscheinlich auch sehr einfach, weil die kannst du ganz sicher im Automatikmodus fahren und musst da nicht viel machen.
Ja. Damit fing mal mein Vlogging-Jahr an. Da weiß ich noch, da waren wir auf einem Workshop bei euch in Hannover und abends beim Essen habe ich eine RX 100 mal in die Hand gedrückt bekommen und dann haben wir mal ein bisschen getestet, was geht und das gegen das Smartphone verglichen.
Mhm. Ja. Also, Ed Sheeran ist wieder einer von vielen Celebrities, die halt das Thema so ein bisschen anheizen. Und das ist einfach nur ein Beleg dafür, was ich eh schon vermutet habe, aber ich bin noch ein bisschen weiter, ein bisschen tiefer in dieses Loch abgeglitten, in dieses Kaninchenloch gefallen, weil ich natürlich mal so ein bisschen jetzt tatsächlich mal gebohrt habe, weil es mich interessiert, was beeinflusst die Menschen in ihrer Kamerawahl? Mhm. Und also wir sehen, dass diese Kompaktkameras hauptsächlich bei Gen Z, Generation Z, eine Beliebtheit haben. Und das hat natürlich auch mit so simplen Sachen wie der Ästhetik der Bilder zu tun, weil das halt nicht so perfekt ist, wie es aus dem Smartphone kommt. Weil Smartphones halt, haben wir schon gesagt hier, du kannst halt fast nicht mehr falsch belichten oder verwackeln mit dem Smartphone.
Und die aktuellen Smartphones übertreiben es schon gerne, ne? Mit dem, was sie glatt bügeln und HDR verrechnen.
Du hast,
und so.
Genau, aber diese Perfektion, die ist natürlich auch, also das wird, da wird ein bisschen dagegen rebelliert, ein bisschen abgelehnt, diese Glätte und diese Perfektion. Da gehört mit Sicherheit auch Nostalgie dazu, ne? Diese sind damit aufgewachsen oder die Eltern hatten Kompaktknipsen und so weiter. Und das sind durchaus Gründe. Aber, und das ist mir auch erst jetzt klar geworden, was wir da in unseren Taschen mit uns rumschleppen, diese Rechtecke aus Glas, das sind ja nicht nur Smartphones, die tolle Funktionen haben und also beliebig viele Funktionen haben und quasi alles übernommen haben vom Adressbuch über die Nachschlagemaschine, über dein Banking, über was weiß ich alles. Du machst alles über dieses Ding. Aber sie sind halt auch so ein bisschen Ablenkungsmaschinen. Also beziehungsweise Dinge, die auf den Smartphones drauf sind, sind Ablenkungsmaschinen. Na, du hast, ich weiß nicht, irgendwelche Games oder halt Social Media und solche Geschichten. Und die wollen Aufmerksamkeit haben. Und wenn du jetzt damit fotografierst, dann bist du immer dieser Ablenkungsmaschine nahe damit. Mhm. Also das Gerät, was dir immer Notifications schickt und so weiter.
Ja, auch umgekehrt, oder? Wenn du dann die Fotos gemacht hast, dann hast du auch immer den Impuls und jetzt gleich posten und jetzt
das
gleich
auch,
was dazu
aber du hast
schreiben.
Halt, ne? Du hast halt mit einer Kompaktkamera oder überhaupt mit einer dedizierten Kamera, hast du halt ein Gerät, was nicht mit der aktuellen Weltnachrichtenlage verbunden ist. Mhm. Und die ist nicht besonders erfreulich im Moment. Mhm. Und das Gerät, was wir in der Tasche haben, unsere Smartphones, die sind halt zumindest unterbewusst mit diesem Thema verbunden, weil wir darüber auch diese ganzen Bad News bekommen und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass sich das auch in der Fotografie ein Stück weit niederschlägt, wenn du das mit dem Gerät machst, was dir auch sonst irgendwie morgens den Kaffee verdirbt oder so. Mhm. Und stattdessen.
Also so unterbewusste Assoziation oder sowas meinst du dann, ne?
Ja, klar. Mhm. Und stattdessen scheint sich da so ein bisschen das Konzept der Achtsamkeit auszudrücken. Dieses Thema, lass uns doch mal, das wäre ein völlig neues Konzept, lass uns doch mal versuchen, uns mit genau einem Thema zu jeder Zeiteinheit zu beschäftigen und nicht mit vier Sachen gleichzeitig. Mhm. Es wird nicht jedem eingängig sein. Aber,
ich finde das jetzt ein bisschen sehr progressiv von dir, aber.
Ja, und ich bin auch nicht gut darin. Also. Aber die Digicam oder jede andere Kamera verkörpert die Achtsamkeit. Ich kann mit dem Ding nur fotografieren. Mhm. Und ich kann mit den meisten davon noch nicht mal ordentlich Bilder irgendwo hinposten, weil die Netzwerkimplementierungen so gruselig sind, ja, dass man das nicht machen
kannst
mag.
Kannst du als nicht vorhanden akzeptieren. Ja. Mhm.
Also insofern ist das quasi eine positive Eigenschaft, dass die manchmal einfach so grottig sind, was das Netzwerken angeht. Mhm. Die Kamera ist nicht mit Anxiety verbunden. Und das ist nun mal ein Thema, was heute bei vielen Leuten ein echtes Thema ist dieses, ich habe da einfach keine guten Gefühle bei einer gewissen Sache. Mhm. Und was sie auch nicht sind, Kameras, und das sind die Smartphones, das sind Vergleichsmaschinen. Comparison is the thief of joy, hat mal Roosevelt gesagt. Also Vergleich ist der Freudedieb. Und wenn wir heute mal, also mach mal Instagram auf. Da geht es im Wesentlichen darum, dich mit anderen Leuten zu vergleichen. ich habe die tollste Vanlife-Geschichte, ich habe das tollste so und so. Da werden potenziell eher schöne Bilder von tollen, erfolgreichen Geschichten gepostet. Und wenn dir mal irgendwie was schief geht, dann machst du davon kein Bild nach Instagram. Macht man nicht. Das heißt, du siehst immer nur, dass anderen Leuten gut geht. Und das ist ein Thema. Und das ist die Kamera auch nicht. Die macht das nicht. Ne? Die ist damit nicht verbunden mit sowas. Und das Smartphone bringt halt neben den tollen Dingen halt das Doomscrolling und die schlechten News und mentale Probleme und so weiter. Ich hab ein schönes Wort gelesen für Smartphone. Das hat einer Anxiety Brick genannt.
Oh, schön. Super, aber schwer, oder? Zu übersetzen irgendwie, ne? Weil Angst trifft es nicht so ganz. Lass das mal so.
Angst, der Angstziegel.
Ja, aber Anxiety, Angst, das ist auch nur eine unzureichende Übersetzung. Ist schwierig. Wenn da jemand eine gute Übersetzung zu hat, bitte mal her damit.
Ja, aber Angst kann man schon verwenden. Naja, ist auf jeden Fall, ist es ein Thema. Und in der Generation, die das jetzt mit den Kompaktkameras entdeckt hat und immer noch entdeckt, ist das halt auch ein Thema, was da viel offensiver besprochen und offener getragen wird, als das bei uns Älteren der Fall ist. Ne? Früher waren das Tabuthemen, heute musst du dich überwinden, wenn du mal erzählen möchtest, dass du irgendwie gerade Psychopharmaka nimmst oder eine Therapie machst oder sowas. Das ist bei den Jüngeren, ist das ein anderes Thema heute. Die sind da viel offener, was das Thema angeht, weil sie eh wissen, dass alle damit irgendwie kämpfen. Und da muss man sich dann nicht nochmal irgendwie weiter diese Negativität in die physische Nähe holen, indem man dann das Gerät auch noch für einen kreativen Zweck nutzt, sondern extra Gerät. Und ich glaube tatsächlich nach vielem, was ich jetzt gelesen habe dazu, dass das ein ganz wichtiger Grund ist im Moment, dass die Leute einfach ihre mentale Gesundheit so wichtig finden, dass und auch verstehen, dass das möglicherweise dann auch damit irgendwie nicht gut kooperiert oder nicht gut harmoniert. Also das ist so eine These, aber ich bin mir relativ sicher, dass das ein großer Teil davon ist. Also, Kompaktkameras, extra Kamera und davon leitet sich für mich eigentlich auch ab, dass, ja, das Smartphone fotografieren ist toll, die Kameras können viel, die sind super und ich werde natürlich weiterhin Leuten, die sagen, oh, ich möchte mit Fotografieren anfangen, was soll ich tun, werde ich natürlich weiterhin sagen, du hast doch deine super Kamera in der Hosentasche, nimm doch die erstmal. Aber wenn ich wirklich kreativ arbeiten will, wenn ich unbeschwert arbeiten will, wenn ich mich nicht im Hinterkopf mit anderen Dingen beschäftigen möchte, dann ist vielleicht die dedizierte Kamera doch die richtige und die bessere Wahl in dem Moment. Weil da nicht noch so eine komische dunkle Wolke mitschwingt.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt.
Ich stelle das jetzt mal hier so in den Raum und da könnt ihr jetzt mal einfach happyshooting.de/hi. Lasst uns mal wissen, was ihr dazu denkt. Ob ich da völlig auf dem falschen Dampfer bin oder ob ich das zu düster sehe oder zu, ja, was weiß ich. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie, ne? Das ist schon klar. Aber ja.
Wo wir über Küchenpsychologie sprechen. Ich habe dir gerade sehr, sehr aufmerksam zugehört. Ich habe mich ja hier nicht reingelesen in dieses Thema. Ne? Wir haben nur kurz, oder du hast mir kurz gesagt, dass du da was hast. Und da habe ich mich jetzt auch überraschen lassen, genau wie alle, die gerade zuhören. Und das ist insofern spannend, weil ich kurz bevor wir diese Sendung aufgenommen hatten, hatte ich ein Thema reingeschrieben. Das haben wir aber auch ob der Länge auf nächste Woche verschoben erstmal. Ein sehr persönliches Thema. Und das triggert oder überschneidet sich gerade sehr stark mit diesem Thema hier. Und da bin ich ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst und was ihr dazu sagen werdet. Also
das war jetzt der Cliffhanger für nächste Woche.
Genau, schreibt gerne mal hier zu der Aussage, hier am Beispiel Ed Sheeran, aber das wird ja viele andere genauso betreffen. So die Theorien von Chris an dieser Stelle fand ich gerade sehr spannend.
Wobei Ed Sheeran selber sagt das nicht, ne?
Das ist deine Analyse erstmal oder deine Gedanken dazu.
Aber ja? ich sehe es halt in vielen.
Finde die nicht so völlig aus der Luft gegriffen an dieser Stelle. Na, meldet euch mal. happyshooting.de/hi. Dann gucken wir mal.
Jo.
Spannend.
Gehen wir noch kurz in Space, oder?
Genau. Flüchten wir mal.
Wir haben da noch.
Gehen wir mal dahin, genau, wo es schön ist. In den eiskalten Weltraum.
Don Pettit.
Ja.
Kanadier, Astronaut, der jetzt mit seinen 70 Jahren auf der ISS nochmal ist und dort eben, wir haben schon öfters über ihn geredet, auf
wieder natürlich seine Bilder, die er da macht.
Seine fantastischen Bilder von da oben macht und er macht es auch, er hat auch diesen Tracker gebaut und mitgebracht, zwei Stück sogar, damit er nicht die Erdrotation, sondern diese Affengeschwindigkeschwindigkeit, mit der die ISS über
Erdrotation Orbit rum, sieht er da oben nicht. Sie fliegen so schnell drüber.
Er sieht die nicht, aber die Erde zippt halt einmal in 90 Minuten unter ihm durch und das muss er ausgleichen natürlich, um da ordentliche getrackte Bilder von der Erde zu machen und so weiter. Also er hat sich da Sachen gebaut und er hat vor einigen Jahren hat er ein Bild gemacht, Lightning Bugs. Das hat er jetzt noch mal neu gemacht mit seiner neuen Technik. Und zwar ist es ein Foto, also ist eine Langzeitbelichtung und da siehst du quasi, ich nehme mal die Version hier, da siehst du quasi einmal die Rotation der ISS, weil wenn die einmal um die Erde sich dreht, also einmal um die Erde rumsippt, dann hat die sich ja 360 Grad gedreht, weil die immer ihren Bauch der Erde zuweist. Das heißt, du hast im Hintergrund eben die Sterne am Himmel, die halt sich dann um einen Pol drehen. Also das ist dann auch eine entsprechend lange Belichtung. Und unten hast du eine Belichtung von der Erde, die dann aber quasi seitlich rumsippt. Also du hast dann querliegend.
Weil du über sie rüberfliegst.
Mhm. Weil du über sie rüberfliegst. Und das ist noch gespickt mit lauter kleinen weißen Punkten und das sind Blitze von Gewittern.
So, also du abgefahren.
Das ist völlig abgefahren.
Was für eine geile Idee, sag mal.
Also das Original Lightning Bugs Foto hat er 2012 gemacht und jetzt, wie gesagt, hat er nochmal ein paar neue Versionen davon gemacht. Hier gibt es sogar eine Star Trail Time Exposure, also beziehungsweise ein Video dazu, muss mal runterscrollen, da ist es, wo man das dann nochmal sieht, wie es entsteht, ja, also quasi
die lauten Ton.
Entschuldigung. Ja, und du siehst halt aus verschiedenen Richtungen, verschiedenen Achsen quasi dieses Ding. Ich kann es ein bisschen kleiner machen, dann sieht man es besser.
Als Time.
Das ist schon abgefahren,
also,
oder?
Wir sehen gerade ein schönes Video, wie diese ganzen Lichtspuren entstehen vor uns. Also am unteren Bildrand dann die Rotation der Erde, dann so diese horizontalen Streifen kann, ne? Macht und quasi am Himmel dann eben diese Kreise. Mhm.
Das ist jetzt von der Erde aus.
Ja. In Richtung Polarstern und dann kriegst du so konzentrische Kreise.
Aber vom Weltall aus ist das halt.
Ja, schon geil.
Ganz schön wild.
Also da diese Kupula.
Wie er da in Kupula, der Kupula ist mit mehreren Kameras und so. Kupula heißt das.
Kupula. Das ist eigentlich auch die genialste Idee gewesen, da Fenster zu haben in der ISS.
Ja, das war auch irgendwie ursprünglich, glaube ich, gar nicht unbedingt geplant. Also die haben das, ich habe da mal eine Geschichte drüber gehört, quasi, dass da musste jemand für kämpfen, dass das da reinkommt, weil es ist halt auch eine verwundbare Stelle. Klar. Und vor allem die Mechanik, die haben also sehr dicke, so Polycarbonatfenster sind es, glaube ich, aus mehreren Schichten und so weiter. Und dann haben sie außen so Shutter davor, die du also zumachen kannst. Weil manchmal musst du das tun, wenn da irgendwas, keine Ahnung, was durch die Gegend schwirrt oder so. Und diese Shutter, die sind halt von innen mechanisch zu bewegen. Das heißt, die haben da Durchlässe gemacht, raus ins Vakuum mit irgendwelchen Stäben, Stangen und vielen O-Ringen und sowas. Und das dann aber so dicht gemacht, dass das wunderbar funktioniert wohl. Du kannst diese Shutter völlig mechanisch von innen irgendwie bewegen. Es ist, also es
ja, damit
ist
das auch bei Stromausfall dicht gemacht werden kann halt. Ne?
Zum Beispiel. Also, ja.
Ja, Fotokurs auf der ISS. Wir müssen mal verhandeln, bevor sie runtergeholt wird, die ISS, dass wir nochmal einen Kurs oben anbieten können. Das Problem ist halt die Anreise, nicht wahr? Das ist dann auf eigene Kosten.
Ach so, ja, nee, eigene Kosten, auch Übernachtungskosten sind nicht so ganz gering. Also müsste man da mal gucken. So, ich würde das sofort machen. Darfst halt auch keine Platzangst haben.
Ich sag ja, ich habe nur zwei Probleme, aber ich hätte trotzdem Bock drauf.
Dich müssen wir dann irgendwie unter Drogen setzen oder so.
Scheißegal. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben mache, aber ich hätte Bock drauf.
Mhm. Tja.
Tja.
So, dann hast du noch ein, du hast noch ein Space-Thema. Das ist ja selten, dass du Space-Themen bringst.
Das ist tatsächlich
selten. Muss ich mir Sorgen machen?
Ja. Ich gucke mir ganz gerne so populärwissenschaftliche Dokus an zum Thema Weltraum. Da kann ich sehr gut bei einschlafen und ab und zu erfährt man ja auch nochmal Dinge. Und eins dieser Dinge sind halt immer so diese Gravitationslinseneffekte, ne, die man halt zu Einstein-Zeiten dann vorher berechnet hat. Dass wenn eben
also dass große Licht durch dass das Licht von weit entfernten Sternen so um so Galaxien oder Sterne rum gebogen wird quasi.
Genau, es wird gerne mit einem schwarzen Loch demonstriert, ne, dass ein schwarzes Loch dann so einen Linseneffekt hat.
Es wird demonstriert, also hier hätten wir ein schwarzes
Loch. Mathematisch natürlich. Links und dann, ne?
Ach so, ich dachte so.
Aber tatsächlich ist es eben wahrscheinlicher, dass er halt eine sehr, sehr große Masse hast, wie eben eine ganze Galaxie oder einen ganzen Galaxienhaufen.
Ich hatte gerade einfach so einen Physiklehrer vorne. So.
Nehmen wir ein schwarzes Loch, speisen die zusammen und jetzt können wir messen Gravitationswellen.
In der Physiksammlung hinten in so einem Glasschrank, so einem hölzernen Schrank mit Glasfenstern und dann muss man die da rausnehmen.
Bitte probieren Sie jetzt auch aus, nehmen Sie immer nur zwei schwarze Löcher zur selben Zeit, sonst gefährlich. Nein, also große Galaxiehaufen können halt eine große Masse bewirken, also auf die Distanz gesehen auf einem relativ kleinen Raum und Licht, was sich dahinter, direkt dahinter befindet, wird dann eben durch diese starke Krümmung des Raums eben auch verbogen und fliegt also quasi in einem Bogen außen rum. Und das bedeutet, wenn man jetzt direkt eine Lichtquelle hinter so einer Masse hat und man schaut da genau drauf, dass das Licht von hinter dieser großen Masse als Ring um diese große Masse herum erscheint, weil das halt wie so trichterförmig oder ja, wie so röhrenförmig eben außen rum geleitet wird. Und wenn man genau drauf schaut, dann sieht man eben den Ring, weil man in diese Lichtröhre dann quasi reinschaut. Und das ist dieser Einstein-Ring. Und jetzt hat das Weltraumteleskop Euklid so einen tatsächlich fotografiert, so einen Einstein-Ring, einen sogenannten. Und das ist jetzt sehr faszinierend, weil die Galaxie oder die Galaxiengruppe, also das Motiv als solche war den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon bekannt. Aber jetzt erstmals ist dieser Ring zu sehen, weil es ist halt auch scheiße weit weg, weil Euklid eben mit 600 Megapixeln auflöst und da eine schöne Aufnahme gemacht hat. Ja, also so viel zum Thema, 600 Megapixel sind genug. Ja, mehr braucht kein Mensch. Dieser Lichtring, der befindet sich halt in einer Entfernung von etwa 4,4 Milliarden Lichtjahren. Das ist echt, das ist mal eine Strecke. Und das Licht der Galaxie, die wir in diesem Ring sehen, ist halt noch mal viel weiter weg. Und das ist schon, also ich war einfach nur begeistert. Als ich das gesehen habe, diese Aufnahmen, wow. Also da gibt es noch so viel zu sehen. Und das ist halt eine Bestätigung für diese Theorie und für diese Berechnung, nicht wahr?
Abgefahren, sehr abgefahren.
Sehr, sehr geiles Zeug.
Sehr schön. Jochen meint übrigens, dass mit der Mechanikdurchführung ist völlig trivial. Jeder Pneumatikzylinder macht das locker mit dem zehnfachen Druck. Ja schon, aber da leben keine Menschen drin, die irgendwie... Ich weiß, dass das nur eine Atmosphäre Druckunterschied ist, ja, aber trotzdem, ich könnte es nicht. Na gut.
Man muss sich schon darauf verlassen, dass das dann auch hält. Ist auch schwer, es zu reparieren. Du kannst es nicht mal kurz aufmachen und reparieren. Nicht wahr?
So, ich schieb mal ganz kurz und würde sagen, jetzt machen wir Termine, oder?
Und die Aufgabe hinterher, ja?
Genau.
Dann machen wir das.
Passt einfach.
Der Terminkalender.
Ding, 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 ding. Wir haben heute nämlich zwei Termine bekommen. Einen von Christian, der findet statt am Piesberg, P-I-E-S-Berg, unbekannte Aussichten. Das steht jetzt aber nicht mehr dran. Okay, ah nee, Ort der Veranstaltung, das ist der Titel der Veranstaltung und der Ort ist hier nicht hinterlegt. Hm. Kriegen wir aber raus. Die Fotografin Stefanie Waller aus Icker ist bekannt für ihre Fotoarbeiten, die an verlassenen und verborgenen Orten, sogenannten Lost Places, entstanden sind. Mit ihrer diesjährigen Ausstellung öffnet sich dem Besucher Einblicke und unbekannte Ansichten des nahen Piesbergs und seinen selten gesehenen Bereichen. Es sind Fotoarbeiten im Format 80x60 zu sehen. Und der Piesberg Heimathaus Hollagerhof.
Der Ort soll Hollage sein, das ergänzt Christian hier.
Hollage und hier steht noch Wallenhorst. Also Hollage, Postleitzahl irgendwas mit 49 vorne dran. Da könnt ihr euch dann ungefähr überlegen, wo das genau ist, weil ich kenne Hollage nicht. Aber
bei Osnabrück.
Interessant. Mhm. Sehr schön. Und
Hollage,
dann haben wir,
könnte man auch sagen.
Oder so. Und dann haben wir noch von unserem Korrespondenten Jürgen folgenden Termin bekommen.
Hallo Community, heute aus der Serie Fotoausstellungen für Hörer, diesmal aus Köln. Die fotografische Sammlung SK Stiftung Kultur im Mediapark 7 in Köln zeigt Tata Ronkholz. Die Künstlerin und Fotografin Tata Ronkholz ist eine der ersten Studierenden der Klasse von Bernd Becher. Hier verweisen wir kurz auf den Hinweis von Chris Marquardt zu den Fördertürmen und Wassertürmen von Hilde und Bernd Becher aus der Sendung 885. Bekannt wurde Ronkholz durch ihre Serie von Kiosken und Trinkhallen. So, was ist denn jetzt eine Trinkhalle? Für alle, die woanders leben und die Trinkhallen und das klassische Bütchen nicht kennen, das ist ein kleiner Laden an der Ecke mit einem bunten Sortiment von meistens kaltgepressten Getränken oder von Kaffeesüßwaren oder sonstigen Brötchen oder Zeitschriften. In Berlin ist es die Trinkhalle, am Niederrhein das Bütchen, in Frankfurt das Wasserhäuschen, in Österreich die Trafik und in Trier ganz klassisch der Kiosk. Je nach Taschengeldlage konnte man damals und heute noch dort einkaufen. Also, eine Anlaufstelle mit vielen verschiedenen Namen. Und diese wurden fotografisch festgehalten von Tata Ronkholz in beeindruckenden Aufnahmen. Ab dem 14. März bis einschließlich 13. Juli 2025 könnt ihr damit ab in den Kiosk gehen. Ich wünsche euch was. 3, 2, 1, happy shooting!
Cool.
Das ist schön ausgearbeitet, finde ich sehr schön. Also, dann tut das doch bitte alle. Und damit sind wir bei unserer neuen Aufgabe.
Jawohl, die neue Aufgabe, die heißt Rot.
Hatten wir noch nicht.
Hatten wir tatsächlich noch nicht. Rot ist die Aufgabe, läuft vom 20.02. bis zum 6.03.2025. Das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 20. Februar bis zum 6. März 2025 loszieht, ein neues Foto macht. Wie interpretiert ihr den Begriff Rot in einem Bild? Das Ergebnis ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSBRot.
Oder HS Brot.
Ja, aber es ist Rot.
Es geht um Rot. Ja. Okay.
Genau.
Ja.
Die aktuelle Aufgabe Edel, die läuft jetzt am Donnerstag, wenn ihr das hier wahrscheinlich hört, dann aus. Und die neue Aufgabe ist dann eben, wie genannt, Rot.
Sehr schön. Ja, dann macht doch mal alle mit. Gut, damit wären wir jetzt, glaube ich, am Ende der Sendung angelangt. Geht wählen, wählt ordentlich. Leute, es geht um was und damit bis zur nächsten Woche. Macht es gut.
Macht es gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shooting.